Das letzte Mal hatten wir uns mit Kapitel 13 beschäftigt, mit dem, was noch übrig war, das erobert werden sollte vom verheißenen Land. Wir haben gesehen, obwohl schon viel erobert worden war, gab es noch viel weiter zu erobern. Und wir haben das geistlich übertragen. Man kann als Gläubiger den Eindruck haben, man hätte schon viel von dem Reichtum in Christus, den wir durch den Glauben erfasst haben, wirklich erkannt. Aber wenn man das sich dann gut überlegt, dann sieht man, man hat doch nur einen kleinen Teil erst wirklich erfasst von dieser unüberschaubaren Fülle des Reichtums in Christus. Wir haben dann auch gesehen, etwas von der Verteilung nochmals des Ostjordanlandes, damals durch Mose. Und jetzt heute mit Kapitel 14 kommen wir zum Westjordanland. Und zwar geht es da um die Austeilung für die 9,5 Stämme. Nun, was fällt auf? Der Gehorsam. In welchen Versen? Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes. In welchen Versen sehen wir das?
Geht gleich los mit Vers 2.
Vers 2, ja, lesen Sie mal vor.
Durch das Los ihres Erbteils, wie der Herr durch Mose geboten hatte, betreffs der 9 Stämme und des halben Stammes.
Jawohl. Und da werden welche Personen erwähnt, die da eine Schlüsselrolle spielten in dieser Gehorsamssache?
Also zunächst mal gleich mit Vers 1 dazu. Der Priester Eleazar, Josua, der Sohn Nun, und die Familienoberhäupter, das Erbe austeilten, und dann Mose natürlich.
Ja. Also so wie Mose das geboten hatte. Die haben das genauso getan, wie das Mose schon verordnet hatte. Und wo sehen wir noch etwas vom Gehorsam? Ja, Vers 5. Wer liest? Vielleicht noch Vers 5 dazu.
Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten die Söhne Israel und sie verteilten das Land.
Jawohl. Das ist überhaupt ein Schlüssel zum Buch Josua. Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das Buch Josua ist ja das Buch des Segens, das Buch des Gelingens, des Erfolgs. Das beruht aber auf dem Prinzip von Kapitel 1, Vers 8. Können wir das nochmals lesen? Josua 1, Vers 8.
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und denn dann wirst du zu deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben.
Jawohl. Also Josua hatte Erfolg in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, aufgrund des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Und von diesem roten Faden haben wir bereits etwas wiedergefunden in unserem Kapitel 14. Gehorsam führt zum Ziel. Wir haben dann nach dem Buch Josua das Buch der Richter, das direkt anschließt, und das zeigt uns den totalen Zerfall des Volkes Gottes. Und dort zieht es sich hindurch wie ein roter Faden: Treulosigkeit, Ungehorsam. Das wird uns also mit dem Kontrast Josua-Richter wird uns das so vor Augen geführt. Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist eine unerlässliche Voraussetzung für den Segen Gottes. Aber was wir auch sehen in Josua, dass die Führer im Volk Gottes dabei Schlüsselrollen spielen. Und das führt uns dann nämlich zu den nächsten Versen, Josua 14 ab Vers 6, wo uns Josua vorgestellt wird, sein Charakter und seine Lebensgeschichte. Er war ein Mann, der sich durch völlige Hingabe an Gott ausgezeichnet hatte. Und darum kam das ganze Volk unter den Segen. Genauso wie wir im Buch der Richter finden können, wie gerade Führer, die völlig versagt haben, Schlüsselrollen spielten, dass das ganze Volk unter Gottes Fluch kam. Also wir sehen, wie von einer Führerschaft ganz Entscheidendes abhängt für das Los, für das Wohl und Wehe des Volkes Gottes. Dazu ein Vers aus Sprüche 11. Liest uns jemand Sprüche 11, Vers 14.
Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, aber Heil ist bei der Menge der Ratgeber.
Jawohl. Wo keine Führung ist, verfällt ein Volk. Das sehen wir im Buch der Richter sehr deutlich. Dort sehen wir auch gerade oft das Problem der Führungslosigkeit. Und dann auch des totalen Relativismus unter dem Volk Gottes. Im Buch der Richter findet man so als Refrain den Ausspruch, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist übrigens auch der letzte Vers des Buches der Richter. Relativismus. Nun können wir uns natürlich selber die Frage stellen, wie sieht das heute aus im Volk Gottes? Sind wirklich Führer da, die durch ihr persönliches Beispiel Gehorsam gegenüber Gottes Wort und völlige Hingabe zeigen? Oder ist es eigentlich das Problem des Relativismus, ein jeder tut so, was recht ist in seinen Augen? Und was auch wichtig ist in Josua 14, es geht nicht um irgendeinen Gehorsam, dass irgendeine Führerschaft da ist und der ist man gehorsam, sondern die Autorität von Josua, von Eleazar, den Ältesten, den Häuptern der Väter, sie ist immer gegründet auf Gottes Wort, wie Mose geboten hatte. Und das greift zurück auf das Gesetz Mose, also auf das Wort Gottes. Nicht irgendein mutwilliger Gehorsam, sondern Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ja?
In Hebräer 13, da finden wir einen wichtigen Hinweis, Vers 7.
Warte doch, das schlagen wir auf, das ist ja sehr wichtig. Biblische Führerschaft nach dem Neuen Testament.
13, Vers 7.
Hebräer, ja? Hebräer 13, 7.
Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandelns anschauen, ahmet ihren Glauben nach. Vers 17. Gehorchet euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen, als sie der Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich.
Jawohl.
18. Betet für uns, denn wir halten dafür, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren.
Danke. Also das sind ganz wichtige Verse. Zuerst Hebräer 13, Vers 7. Diese Führer haben nicht irgendwelche eigene Ideen verkündigt, sondern Gottes Wort verkündigt. Und sie haben Treue bewiesen bis zum Tod. Hier wird gesprochen über den Ausgang ihres Wandels anschauend. Ahmet ihren Glauben nach. Das sind also keine Diktatoren, sondern es sind Menschen, die Gottes Wort weitergegeben haben und die haben ein Beispiel gegeben von persönlicher Glaubenstreue und Glaubenshingabe, die nachahmenswert ist. Also Führerschaft nicht einfach, weil sie Autorität an sich haben, sondern weil ihr Beispiel derart nachahmenswert ist. Ahmet ihren Glauben nach. Und auch 13, Vers 17, von diesen Führern wird gesagt, sie wachen über eure Seelen. Ganz wörtlich sagt sogar der griechische Ausdruck, schlaflos sein. das erinnert an 1. Mose 31, Vers 40, wo Jakob sagt von seinem Hirtendienst bei Laban, dass er eben so schlaflos gewesen ist und für die Herde geschaut hat. Wir können das schnell aufschlagen. 1. Mose 31, 40. Liest uns das jemand? 31, Vers 40.
So erging es mir, am Tage verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen.
Doch eindrücklich. Also Jakob als Hirte hat für seine Herde eine totale Hingabe gezeigt. Eben Hitze und Frost hat er durchgemacht und auch Schlaflosigkeit. Das ist das Gegenteil von einem Diktator. Ein Diktator schaut, dass er genügend schläft und dass er genügend warm hat und nicht zu heiß. Aber das ist Hingabe, das ist wahre Führerschaft. Und der Hebräerbrief sagt, sie wachen oder sie sind schlaflos über eure Seelen, als die der Rechenschaft geben sollen. Sie wissen sich also Gott gegenüber verpflichtet in ihrer Aufgabe. Und darum können sie nicht mutwillig werden. Ein Diktator ist immer ein Mensch, der über sich keine Autorität anerkennt und darum mutwillig handelt. Das ist auch in der Familie so, der Unterschied zwischen einem Vater und einem Tyrann. Und trotzdem heißt es dann, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre euch nicht nützlich. Also es ist nicht so, dass Führerschaft einfach schlechthin nur etwas ist, was eigentlich keine Freudigkeit und nur Verdruss bringt, sondern in dieser Arbeit für den Herrn, die unter dem Segen des Herrn steht, da kann das verbunden sein mit echter innerer Freude. Und dann noch ein Vers aus dem Neuen Testament zur Führerschaft. 1. Petrus 5. Verse 1 bis 3. Oder bis 4 sogar. Wer liest?
Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht als Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinns, sondern bereitwillig, nicht als sie da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid.
Nach Vers 4.
Und wenn der Erzhirte geoffenbart worden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Ein paar wichtige Punkte da. Erstens heißt es, hütet die Herde Gottes, nicht hütet eure Herde. Also wenn Führer im Volk Gottes das Gefühl haben, sie hätten eine Herde, dann sind sie sowieso falsch gewickelt. Es ist die Herde Gottes, die bei euch ist, ja? Aber sie gehört ihnen nicht. Und dieser Dienst der Aufsicht soll nicht aus Zwang geschehen, sondern freiwillig. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, wenn jemand... Vers 1. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und dann sagt er, der Aufseher muss nun so und so und so sein. Also es ist eine schöne Sache, aber er schreibt, wenn jemand trachtet. Es ist also nicht irgendwie aus einem Zwang, aus einem Druck, dass jemand diese Aufgabe übernehmen sollte. freiwillig. Dann ganz wichtig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Also nicht, dass das Geld eine Rolle spielen darf. Und wie viel das gerade in der Kirchengeschichte eine Rolle gespielt hat, das wissen wir ja wohl. Und dann eben nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also keine Herrschaft, sondern Führerschaft durch Beispiel, durch Vorangehen, durch motivierendes Vorbild. Und das führt uns wieder ganz deutlich zurück nach Josua 14, wo uns Josua vorgestellt wird, ein Mann, der schon mit 40 Jahren charakterisiert war dadurch, er war dem Herrn völlig nachgefolgt. Er und Kaleb. Die einzigen aus dieser ganzen Generation, die ausgezogen war. Mit ganzem Herzen nachgefolgt. Und dieser Mann, 45 Jahre später, steht da vor uns in Josua 14.
Das ist aber Kaleb, nicht Josua.
Entschuldigung, das sage ich. Kaleb, natürlich. Aber beide Leute waren eben dadurch, durch diesen Gehorsam gekennzeichnet. Sehr gut, danke.
Das heißt mit anderen Worten aber auch, dass die Landnahme Israels 5 Jahre gedauert hat. Nicht? Nach den 40 Jahren sind sie in der Wüste gewesen.
Ja.
Und dann, jetzt wird von 45 Jahren gesprochen, also darüber hinaus 5 Jahre. Oder ist das ein Irrtum?
Nur ein kleiner Irrtum. Merkt jemand?
Es sind nun 45 Jahre, nachdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hatte.
Es geht ja um den Moment, wo die 12 Kundschafter ins Land gegangen sind. Das war ja nicht im gleichen Moment wie der Auszug aus Ägypten. Also die Frage ist, wie viel Zeit liegt zwischen dem Auszug und diesem Kundschafter Rundgang. Weiß das jemand gerade? Wie?
Es ging noch einige Jahre.
Ja, 2 Jahre. Genau 2 Jahre. Und dann hat ja, das waren ja alles Führer. Kaleb eben war auch ein Führer. Kaleb und Josua. Josua wurde zwar dann der Nachfolger von Mose, aber beides waren Stammesfürsten. 12 Stammesfürsten gingen als Kundschafter ins Land und nur die 2 waren völlig überzeugt, dass Gott fähig ist, die Macht hat, Israel in dieses Land einzuführen. Die anderen 10 sagten, nein, das ist unmöglich. Das sind Leute, die sind uns völlig überlegen, da gibt es auch Riesen in Kanaan, da haben wir keine Chance. Das Volk hat dies geglaubt und Gott hat darum das Gericht über sie gebracht. Keiner aus dieser Generation soll in das Land eingehen, nur die Kinder. Und darum führte Gott dann das Volk 38 Jahre weiter umher in der Wüste. Also,
die Landnahme 3 Jahre gedauert.
Wenn es 7 Jahre. Eben jetzt, damals war Kaleb 40 Jahre alt.
Ach so, 2 Jahre nach dem
jawohl,
Auszug
genau.
Aus Ägypten.
Dann haben wir 38 Jahre. Rundgang im Land, also jetzt haben wir 45, Rundgang in der Wüste und jetzt 45 Jahre später, das heißt also 7 Jahre.
Okay.
7 Jahre Landnahmegeschichte im Buch Josua haben wir hier. Aber es ist sehr wichtig, dass wir solche chronologische Rechnungen machen. Das hilft uns, die Dinge eben besser einordnen zu können. Also Kaleb als ein Führer im Volk Gottes war ausgezeichnet durch völlige Nachfolge und Hingabe. In welchen Versen finden wir diese Treue ausgedrückt? In Josua 14?
Vers 9 am Ende und Vers
14. Vers 9, Vers, ja, schon vorher. Vers 8, lies mal Vers 8 am Schluss.
Naja.
Oder ist Vers 8?
und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin Jehova, meinem Gott, völlig nachgefolgt.
Jawohl, und dann Vers 9.
Ganzer Vers. Da schwur Mose an selbigen Tage und sprach: Wenn ich das Land, auf welchem dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich, denn du bist, Jehova, meinem Gott, völlig nachgefolgt.
Jawohl, und wo noch?
Vers 14 am Ende. Vers 14, daher ja. War Hebron dem Kaleb, dem Sohne Jephunnes, dem Kenesiter, zum Erbteil bis auf diesen Tag, wenn er Jehova, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war.
Jawohl. Dreimal wird das betont. Völlig nachgefolgt. Also ein wunderbares Beispiel für wahre Führerschaft. Und das Gleiche wird eben auch gesagt von Josua selbst. Und das ist der Schlüssel eben für diesen Erfolg und diesen Segen im Buch Josua. Aber ja?
Selbst heute spielt ja der Berg Hebron und die Umgebung dieses Berges in der politischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Syrien
Und den Palästinensern, ja. Ja, genau. Und Hebron ist natürlich ein ganz wichtiger Ort in Kanaan. Das war ja schon ein Ort, wo sich Abraham aufgehalten hatte. Ja. Und Gott hatte speziell in Verbindung mit Hebron zugesagt, das gebe ich deine Nachkommenschaft. Dann finden wir eben hier diesen Ort Hebron als Segen, als Antwort auf den Gehorsam von Kaleb, als Gabe Gottes. Und später wird Hebron, spielt Hebron welche Rolle?
Das Grab der Sarah?
Nee. Doch, natürlich. Sarah und Abraham wurden in Hebron begraben. Natürlich ist das das Grab der Erzväter und der Erzmutter ist dort. Aber meine Frage war jetzt, wo spielte später Hebron nochmals eine ganz wichtige Schlüsselrolle? David. Ja?
Er wurde in Hebron zum König gesandt.
Ja, und war 7 Jahre König in Hebron. Also von 1011 vor Christus bis 1004. Dann kam die Eroberung 1004 vor Christus von Jerusalem. Und dort war dann David noch 33 Jahre König. Da wurde Jerusalem zur Hauptstadt Israels. Also Hebron war gewissermaßen der Vorhof zum Königtum in Jerusalem. So spielt also dieser Ort in der Geschichte des Volkes Gottes eine ganz wichtige Rolle. Und darum überrascht es auch nicht, dass gerade dieser Ort so schwer eben umstritten ist. Und wiederum, in Hebron ist ja welcher Ort am meisten umstritten? Nein, in Hebron selbst.
Das müsste wahrscheinlich das Grab.
Ja, natürlich, die Moschee dort in Hebron, die ist genau an dem Ort von dem Grab Sarahs und Abrahams. Das ist genau der Punkt. Also es ist nichts anderes, auch da wieder, als ein Erbfolgestreit. Ist es Ismail? Denn von Ismail kommt ja Mohammed. Der Islam ist aus ismailitischer Linie. Und macht Ismail, die Nachkommenschaft von Ismail, macht es den Nachkommenschaft Isaaks streitig, dieser Ort. Aber der Fokus ist nicht nur einfach Hebron an sich, sondern das Grab Abrahams und Sarahs. Also das sind alles keine Zufälle, wenn welche Orte so ganz besonders in den Fokus der Weltpolitik gelangen. Übrigens, was heißt Hebron? Ja, ich habe es gehört, glaube ich.
Gemeinschaft,
ja. Chevron, hebräisch, und es ist auch verwandt mit Chaver. Ein Chaver ist ein Freund. ein Genosse. Also Freundschaft, Gemeinschaft mit Gott. Darum, das ist natürlich auch sehr wichtig in der Geschichte von Abraham, wo er in Hebron wohnt. Abraham, der ja Freund Gottes genannt wurde, lebte in Gemeinschaft mit Gott. Kaleb bekam den Ort Hebron. Er war ein Mensch, der ganz in Gemeinschaft mit dem Herrn lebte. Ja.
Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft. Mit dem Vater und mit dem Sohn.
Jawohl.
Und dies schreibe ich euch, dass eure Freude völlig sei.
Und das steht in 1.
Im 1. Johannes Kapitel 1.
Ja. Könnt ihr das aufschlagen? Das ist eigentlich die neutestamentliche Erklärung von Hebron. 1. Johannes 1, Vers 6. Vers 7 meine ich. Oder lies Vers 6 dazu.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Jawohl. Also hier ist die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn ist hier in Verbindung mit dem Wandeln im Lichte. Und bei Kaleb haben wir, ich bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Was heißt eigentlich Kaleb?
Hund,
ja. Kaleb ist Hund, Kaleb als Eigenname Hund. Könnten wir das deuten?
Ich wollte mal noch was fragen. Wenn man heute von Hebräisch oder Hebräer spricht, kommt das von Hebron?
Nein, das ist verwandt mit, das kommt von Eber. Heber, das war ein Vorfahre von Abraham. Und die Wurzel Avar heißt hinüberziehen. Und so wird dann das gedeutet, die Hebräer, das sind die, die von jenseits des Stromes gekommen sind, hinübergezogen sind, dann ins Land Kanaan. Also ist eine ganz andere Wurzel. Drum, Heber spricht man aus auf Hebräisch, Eber. Und Hebron spricht man aus Chevron. Das sind ganz andere Buchstaben. Ja, wie können wir Kaleb, ein Hund, der dem Herrn völlig nachgefolgt ist, wie können wir das ausdeuten? Der Hund ist doch ein unreines
treu.
Tier.
Treu.
Treu, jawohl.
Folgsam.
Ja, und das zeigt doch, woher wir kommen. Mephibosheth hat das verstanden. Er kommt zu David und sagt in 2. Samuel 9, ich bin ein toter Hund. Der ist sogar noch weitergegangen. Ein Hund ist an sich schon unrein, aber ein toter Hund. Ja. Da deckt er quasi sein, das ist mein Zustand vor Gott von Natur. Aber aus solchen toten Hunden macht Gott treue Menschen wie Mephibosheth, wie Kaleb und so weiter.
Und wie kriegen wir jetzt den Sprung zum Floh von David?
Ja, der Floh bei David will damit ausdrücken, wie gering und unscheinbar er ist. Das sagt er ja gegenüber Saul, der ihn verfolgte. Und das drückt dort etwas aus von der Demut, die David gekennzeichnet hat. David hat eine ganz außergewöhnliche Demut gehabt. Das sieht man auch dort, wo er da den großen Wunsch hat, er möchte doch gerne den Tempel bauen. Dann kommt der Prophet Nathan zu ihm, 2. Samuel 7. Und David war vor Gott und sagte, wer bin ich und wer ist mein Haus, dass der Herr mich so auserwählt hat, diese Position zu haben. Also dieses Bewusstsein, wer bin ich eigentlich, dass Gott mich so gebrauchen wollte, das hat David gekennzeichnet. Und darum, wenn er von sich spricht als von einem Floh, dieses Bewusstsein, ich bin ganz gering und klein und trotzdem hat Gott mich ausgewählt für diese Aufgabe.
Stimmt das, dass im Neuen Testament, im Urtext, dieses Sie warfen sich vor Jesu nieder, anhündeln heißt? Ist das wahr?
Nein, nein, das... Das heißt einfach eben sich hinwerfen, sich niederwerfen. Aber man soll das eigentlich nicht von Hund herleiten.
David, ich bin ein Floh. Der Floh wird ja auch gejagt.
Ja, natürlich. Ja, das steckt. Ja, sehr gut. Sehr gut, natürlich. Ein Symbol hat nicht nur eine Bedeutung. Ja? Genau. Ja, und David war für Saul so unangenehm, ja, sehr unangenehm. Unangenehm, gering und verfolgt, ja. Ja, jetzt aber noch etwas Wichtiges. Jetzt könnte man natürlich das Wohlstandsevangelium anhand dieser Beispiele unterstützen. Ja, eben. Wer treu ist Gottes Wort gegenüber, der wird reich. Und gute Christen sollten auch reich sein. Jetzt, sollte man das zur Stellung nehmen.
Es scheint nicht normal, dass einer reich ist. Ich kenne deine Armut, aber du bist reich, sagt der Herr in der Offenbarung. Zu welcher Gemeinde? Nein, war ja schon.
Nein, zu Smyrna.
Smyrna, ja.
Die verfolgte Gemeinde, ja?
Ich kenne den Namen, aber du bist reich und das reich.
Also, formulier das ein bisschen weiter aus. Aber hier siehst du, dass Kaleb ist reich geworden, er hat Hebron bekommen.
Ja, ich denke, dass Israel doch eigentlich Verheißungen hat von irdischem Reichtum. Mhm. Dem Volk Gottes, das hat also keine Verheißungen über irdischen Reichtum.
Jawohl, das heißt also, das Volk Israel hatte den Auftrag, das Land Kanaan zu erobern, einzunehmen. Hatte den Auftrag, hier Interesse zu zeigen. Aber wir haben keinen Auftrag, neutestamentlich irgendein Land hier auf dieser Erde zu erobern und einzunehmen. Das Land Gottes, ja. Aber das sind wir quasi im geistlichen Bereich. Also wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. So steht das in Epheser 1, Vers 3 und folgende. Wir müssen also darauf aus sein, die geistlichen Reichtümer, die wir in Christus schon haben, ganz konkret anzueignen, im Glauben zu erfassen. Das ist die Parallele. Also wir können nicht die Parallele ziehen, Treue hat damals zu Landbesitz geführt, darum Treue heute führt auch zu Großgrundbesitz, ja? Gene Gibson ist ja bekannt, nehme ich an, vielen, oder?
Das ist aber ein Gedanke, den ich aus meiner Jugend und meiner Kindheit kenne, dass meine Großväter der Meinung waren, das hing ursächlich zusammen, ihre Treue. Und dass sie zu ziemlichem Reichtum kamen.
Gut, dann brauchen wir noch stärkere Argumente. Gene Gibson war heute Morgen bei uns in der Gemeinde. Der aus Kalifornien, der mit William McDonald da diese Missionsschule aufgebaut hatte. Und er hat erzählt, er hat gerade über Reichtum gesprochen und Materialismus. Und er hat einmal in einer Predigt gesagt, ich bin ein reicher Mann. Er war ja ursprünglich ein Manager und hat dann alles aufgegeben für den Herrn, seinen ganzen Reichtum preisgegeben. Und er sagte in einer Predigt, ich bin ein reicher Mann. Und nachher hat er so ein paar Kindern offeriert, sie dürften ein Eis auswählen. Und ein Junge, der in der Predigt war, hat dann das größte Eis ausgewählt, mit Sahne und allem möglichen, mit Mandeln und mit Kirschen und alles mögliche. Seine Mutter war ganz entsetzt und hat ihn zurechtgewiesen, das ist das teuerste Eis, das weißt du ganz genau. Und dann sagte ganz ruhig, aber der Mann hat gesagt, er sei reich. Der Junge ist übrigens später Missionar in China geworden, heute noch, und er erinnert sich heute noch an diese Begebenheit. Also, Jean Gibson hat etwas anderes gemeint mit Reichtum, und er hat hingewiesen auf Matthäus Bergpredigt. Matthäus 6, Vers 19. Lest uns jemand vor, 19 bis 21.
Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Also sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Das heißt also, der Herr macht nicht Mut, dass wir Reichtum anhäufen. Indem sie, dass es unser Ziel ist, Reichtum anzuhäufen. Das ist ganz klar Befehl. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Aber er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. In der ganzen Welt sind die Schweizer Bankkonti bekannt. Aber dass es im Himmel auch Bankkonti gibt, das ist viel weniger bekannt. Und da haben wir genau das Neutestamentliche. Sammelt euch Schätze im Himmel. Das heißt, unser himmlisches Konto wird aufgefüllt in dem Maß, wie wir uns dem Herrn in Treue und Hingabe zur Verfügung stellen. Das ist wieder das Beispiel von Kaleb. Also es geht bei uns nicht um das irdische Konto, sondern um das himmlische Konto. Und das zeigt uns schon, wie falsch diese Prediger sind, die das Wohlstandsevangelium verkündigen. Ein Wohlstandsprediger war in Bulgarien und hat das so verkündigt, dass man, wenn man dem Herrn, sagen wir, 50 Franken gibt, 50 Mark gibt, dann wird das eben automatisch vermehrt. Man kommt wieder mehr zurück. Darum soll man eben all diesen geistlichen Bettlern, soll man möglichst viel Geld geben. Denn dadurch wird man selber reich. Aber sie sagen nicht das Konto im Himmel, sondern das Konto auf der Erde. Und da in Bulgarien hat er dann die Leute aufgefordert, die ganze Gemeinde, sie sollen ihre Geldbörse nach oben halten und sie vom Herrn segnen lassen. So ein Unsinn wird verkündigt. Ja, aber dann noch ein Vers dazu, 1. Timotheus 6. Vers 6, liest uns jemand vor.
Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist aber ein großer Gewinn. 6, Vers 6, ja?
Ja, noch weiter dann.
Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken.
Noch Vers 10.
Eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Also hier haben wir ein paar ganz wichtige Grundsätze. Also diese Genügsamkeit, zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und der Schlüssel ist Vers 9, die aber reich werden wollen. Wenn uns das ein Ziel ist, reich zu werden, dann wird unsere Habsucht, die wir von Natur haben, in unserem Fleisch, wird die angekurbelt. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Die Habsucht darf nicht angekurbelt werden. Und im Wohlstandsevangelium fördert man die natürliche, sündhaftige Begierde, mehr zu haben. Mehr zu haben. Aber interessant ist dann im gleichen Kapitel, Vers 17, gibt Paulus Anweisungen für reiche Geschwister.
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen.
Jawohl. Also das ist interessant. Da werden die Reichen gar nicht, die werden gar nicht angeprangert. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand reich ist oder ob einer reich werden will und dieses Ziel hat. Und darum das Wohlstandsevangelium ist ganz falsch, denn es regt diese böse Begierde an, eben aufhäufen zu können, zu mehr zu kommen, anstatt eben diese Zufriedenheit, Dankbarkeit mit dem, was wir haben. Aber den Reichen wird dann nicht gesagt, sie sollen jetzt den Reichtum annullieren, aber es wird doch gesagt, sie sollen freigebig sein, mitteilsam und ihr Vertrauen nicht auf diese Ungewissheit des Reichtums setzen. Also das relativiert das Ganze. Und was man aber doch abschließend noch sagen kann, Treue im Beruf und so weiter hat natürlich oft zur Folge, dass es einem materiell besser gehen kann. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob man treu ist, indem man das Ziel hat, damit kriege ich mehr. Dann sind wir habsüchtig.
Die Motivation.
Ja, die Motivation ist dann falsch. Aber dass Gott oft eben Treue im Beruf dann segnet, so dass sich das auch irdisch auswirkt, das entspricht 1. Petrus 3. Aber ist nicht irgendwie eine bedingungslose Verheißung. Israel hatte diese Zusage. Besitz des Landes Israel und irdischen Segen im Land. Aber wir haben die Verheißung von geistlichem Segen. Und trotzdem kann sich das irdisch auswirken. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 12.
Wenn ich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zungen und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun.
Jawohl, also so ein allgemeines Prinzip hier, dass sich eben Treue auch irdisch auswirken kann, aber nicht irgendwie bedingungslos, sondern wir lesen dann Vers 13. Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Er sagt im Allgemeinen, wenn jemand korrekt lebt, dann wollen die Leute ihm auch nicht böse. Und dann sagt er aber im nächsten Vers, aber wenn ihr auch leiden solltet. Es ist nur so ein Grundprinzip, aber das kann auch ganz anders sein in der göttlichen Fügung und Führung. Also ich hoffe, dass das nicht ein Durcheinander bringt. Ich könnte nochmal so sagen, Israel hat ganz ausdrücklich irdische Verheißung. Die Gemeinde heute hat himmlische Verheißung. Und weiter, Treue im Allgemeinen kann sich eben auch durch irdischen Segen auswirken, muss aber nicht. Und wir haben in der Bibel die Warnung, dass wir nicht nach Reichtum streben sollen. Denn das bringt uns gerade ins Unglück. Sondern Zufriedenheit.
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zuteil werden.
Genau, das ist das Prinzip. Ja, ja, ja. Aber auch dort geht es dann speziell Matthäus 6, die Priorität, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles wird euch hinzugefügt und der Herr sagt, was? Diese Dinge vorher? Das sind nämlich die Dinge, die wir brauchen. Nahrung, Kleidung, eben das, was der Mensch braucht. Es geht nicht um Luxus. Also, ich glaube, so haben wir das Wohlstandsevangelium widerlegt.
Matthäus 13, die Sorge des Lebens und der Betrug des Reichtums,
ja.
Erstickendes Wort.
Ja, ja. Und Reichtum verführt, betrügt, genau. Ja, wir sollten 10 Minuten Pause machen. Frage, um welchen Stamm geht es in Kapitel 14 und 15? Nein, um Juda, genau. Und nachher kommen dann die weiteren Stämme. Warum, zweite Frage, warum beginnt es mit Juda? Jawohl, beziehungsweise ein Teil. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie das Erstgeburtsrecht auf verschiedene Stämme verteilt worden ist.
Ja.
Haben wir sich noch erinnern?
Nee, das haben wir nämlich nicht gesagt, dass das auf verschiedene verteilt wurde.
Habe ich das nicht so gesagt? Wir haben doch gesehen letztes Mal, das Erstgeburtsrecht umfasste das doppelte Erbe. Zweitens, Herrschaft über die Brüder. Und drittens, Priesterdienst. Und so wurde das Erstgeburtsrecht, das eigentlich Ruben gehört hätte, wegen seiner Freveltat, er hatte das Bett seines Vaters entweiht, wurde verteilt. Die Herrschaft bekam Juda. Darum sollten die Könige Israels sollten aus dem Stamm Juda kommen, mit David und so weiter, die von Gott gewollten Herrscher. Dann das doppelte Erbe bekam Josef, denn Josef wurde als zwei Stämme gerechnet, Ephraim und Manasse, darauf kommen wir ja dann noch. Und der Priesterdienst wurde dem Stamm Levi gegeben. So wurde also das Erstgeburtsrecht, mit die Vorrechte wurden auf verschiedene Stämme so aufgegliedert. Aber jetzt beginnt es gewissermaßen mit dem Herrscherstamm, aus dem der Messias kommen sollte, der über das Land Israel einmal herrschen sollte. Darum beginnt es mit Juda.
Und wieder in Gilgal, diesem Ort, der häufiger vorkommt.
Was meinen Sie mit Gilgal?
Die Söhne Juda traten vor Josua in Gilgal.
Ach so, ja, 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 in Vers 6.
Ja.
Jawohl. Das war ja immer der Ausgangspunkt, der Ort der Beschneidung. Das haben wir alles früher in den früheren Kapiteln ausgedeutet, was das bedeutet. Gut, jetzt wird in Kapitel 15 im Detail beschrieben, wo die Grenze Judas durchgeht. Wir sehen also, wie das Buch Josua auch in geografischer Hinsicht ein Dokumentarbericht ist von unschätzbarem Wert. Und ich möchte, was ich letztes Mal nur angetönt habe, zeigen, wo die Grenze durchgeht bei Jerusalem. Können wir Vers 8 mal lesen?
Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren.
Entschuldigung, 15 Vers 8, ja?
15.
Okay. Ja. Eben da werden die Grenzen von Juda beschrieben. Ja. Vers 8.
Von die Grenze stieg das Tal Ben Hinnom hinauf, südlich zum Berghang der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg an bis zum Gipfel des Berges, der sich vor dem Tal Hinnom nach Westen zu erhebt, der am Ende der Rephaim-Talebene nach Norden zu liegt.
Jawohl, also da wird Jerusalem bereits erwähnt im Buch Josua. Der Ort, der später erst wirklich zur zentralen Bedeutung gelangen sollte mit der Eroberung Davids. Aber das einige Jahrhunderte später. Und interessant ist, wie hier der Gipfel des Berges erwähnt wird. Welcher Berg ist damit gemeint?
Der Tempelberg.
Ja, der spätere Tempelberg. Das ist der Berg, der in der Bibel Zion heißt. Das ist wichtig, wenn man nämlich heute Israelreisen macht, dann geht man auf den Berg Zion, auf einen Nachbarberg des Tempelberges. Den nennt man heute Zion. Das ist aber eine nachbiblische Bezeichnung. Das ist also nicht der biblische Berg Zion. Der heutige sogenannte Berg Zion ist aber auch wichtig, denn das ist der Ort, wo das urchristliche Quartier in Jerusalem war. Das urchristliche Quartier war auf dem heutigen Westhügel, dem Nachbarhügel des Tempelberges. Dort hat man auch eine Synagoge, die aus dem ersten Jahrhundert stammt, und der Toraschrein, der Ort, wo die Tora aufbewahrt wurde, ist dort ausnahmsweise, im Gegensatz zu allen Synagogen in Jerusalem, nicht auf den Tempelberg ausgerichtet, sondern auf Golgatha. Was der Beweis ist, es handelt sich hier um eine messianische, judenchristliche Synagoge, also eine Versammlungsstätte aus dem ersten Jahrhundert. Dort war übrigens auch der Abendmahlsaal, das letzte Abendmahl, das der Herr im Obersaal genommen hat, auf diesem Nachbarberg. Gut, das zum heutigen Berg Zion. Aber der biblische Berg Zion, das ist der Tempelberg, um diesen Berg geht es hier. Ich muss vielleicht noch erklären, Jerusalem war eine Stadt am Südabhang dieses Berges Zion. War also nicht auf den Gipfel gebaut. Der Gipfel blieb frei. Dort war ja die Tenne Ornans zur Zeit von David. Nicht wahr? Dort hat man also gedroschen. Ganz oben, außerhalb der Stadt. David hat ja die Stadt am Südabhang des Berges Zion, die hat er erobert. Und dann hat er von dem Jebusiter Ornan, hat er diese Tenne und auch die ganze Bergspitze hat er abgekauft für mehr als 6 Kilo Gold. Und dort hat er dann David den Altar gebaut, auf die Tenne Ornans. Eine Tenne hat man übrigens immer gebaut, gerade unterhalb der Bergspitze. Ja, das...
Ja, wegen des Windes, nicht?
Ja, genau. Also, aber hier wird nun der Gipfel des Berges erwähnt. Und was ist der Gipfel des Berges effektiv? Wo ist der heute?
Im Felsendom.
Im Felsendom, dieser Fels.
Der Altar ist der
Fels. Nicht Altar.
Grube.
Ja, ein Fels ist es, ja.
Die Stelle, die gestanden hat. Hast du uns mal gezeigt.
Die Bundeslade. Die Bundeslade, ja. Das ist die Spitze des Berges. Der höchste Punkt von Zion. 743,7 Meter über Meer. Dort hat dann Salomo das Allerheiligste gebaut. Eben. Etwas erhöht gegenüber der Tenne Ornans, wo der Altar von David stand und dann später im Tempel der Altar. Gut, und der Gipfel des Berges, da wo später das Salomo dann das Allerheiligste gebaut hat, wird bereits hier in der Bibel erwähnt. Ganz wichtig. Und dieser Gipfel ist ein Fels. Und das ist wichtig aus dem Grund, wenn nämlich am Versöhnungstag der Hohepriester das Blut gesprengt hat, hat er es auf diesen Gipfel des Berges gesprengt. Auf einen Felsen. Und das erklärt uns eben, warum, oder noch besser, Gott wird ja oft der Fels genannt. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Oder Psalm 89 wird Gott genannt, der Fels meiner Rettung. Der blutbesprengte Fels. Oder David sagt, du hast meine Füße auf einen Felsen geführt, der zu hoch ist für mich. Das ist eine Anspielung auf diesen, auf den Ort des Allerheiligsten, diesen Gipfel des Berges.
Wo steht das?
Psalm, wir können gleich aufschlagen. Es ist in den 60ern drin. Ich habe es jetzt nicht gerade vor mir. Ich muss auch nach hier schauen. Wollen wir keine Zeit verlieren? Die andere Stelle, die ich erwähnt habe, das war Psalm 89, Vers...
Psalm 61, ah, Vers 3.
Wunderbar. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich hatte 61 offen. Ja, lesen Sie.
Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wolltest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist.
Jawohl. Also, die Juden aus der Zerstreuung in der Welt werden heimgeführt nach Zion. Diesen Ort, den sie 2000 Jahre nicht erreichen konnten. Schlussendlich führt sie Gott dahin. Deshalb der Stand vor Gott auf dem Felsen. Es gibt ja ein böses Wort für bibeltreue Christen, das heißt Fundamentalisten. Aber das ist das gute Wort. Fundamentalisten sind solche, die wie David ihre Füße stellen lassen auf einen Felsen, der zu hoch ist für sie. Auf dem blutbesprengten Felsen vor Gott stehen. Und dann Psalm 89, das habe ich erwähnt, ich gebe nur die Stelle an. Genau, das ist Vers 26. Der Fels meiner Rettung. Und noch ein Vers dazu, Psalm 40.
Psalm 89, sagten Sie?
Ja, vielleicht ist es in Ihrer Bibel um einen Vers verschoben. Ich habe die Zählung in der alten
Elberfelder. 27. Ja. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils.
Fels meines Heils, Fels meiner Rettung, 27. Jawohl. Ja. Das ist bei mir 26.
Ah, ja.
Und dann Psalm 40. Wer liest die ersten zwei Verse oder drei Verse?
Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er gelegt, ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen.
Jawohl. Meine Füße auf einen Felsen gestellt. Übrigens, das Wort Priester, Kohen, kommt von einer Wurzel, die heißt feststehen. Und ganz wichtig, Priester haben im Tempel immer barfuß gedient. Und der hohe Priester, der das ganze Volk Israel vertreten hat am Versöhnungstag, der ist dann jeweils barfuß auf dem Felsen gestanden und hat gewissermaßen das ganze Volk Israel vertreten. Gott hat dieses Volk herausgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm und die Schritte befestigt, Füße festgestellt auf einem Felsen. Das ist wahrer Fundamentalismus. Und vielleicht noch einen Hinweis auf diesen Felsen. Jesaja 30, ein prophetischer Text. Jesaja 30, Vers 29.
Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben, wie und wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird, und Freude am Herzen wie der, der unter Flöten spielt, hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels.
Jawohl, da geht es um die Hinaufzüge zu den großen Festen nach Jerusalem. Das war ja vorgeschrieben am Passafest, am Pfingstfest und am Laubhüttenfest. Hier geht es um das Laubhüttenfest. Also da ist man, hat man die Reise immer unternommen und hat bei diesen langen Reisen die Stufenlieder gesungen, Psalm 120 bis 134. Das waren die Lieder, die man sang beim Hinaufziehen. Stufenlieder heißt eben Lieder der Hinaufzüge oder eben auch Treppenlieder, hat eine Doppelbedeutung. Die hat man gesungen und zwar immer und zwar unter Flötenbegleitung. Darum wird hier gesprochen, Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Das ist der Berg Zion, der Felsen Israels, die Bergspitze, die wir da in Josua bereits finden. Und dann vielleicht noch ein Vers zu diesem Felsen. Jesaja 26, Vers 4. Liest jemand Verse 1 bis 4.
An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zu Bollwerk. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, wird es Treue bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden. In Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertraut auf den Herrn ewiglich, denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten.
Jawohl. Im Zusammenhang geht es auch wieder um Jerusalem. Die starke Stadt. Und Gott wird hier genannt der Fels der Ewigkeiten, der unvergängliche Fels. Der Tempel Salomos ist verschwunden, der zweite Tempel ist verschwunden, aber der Fels ist noch heute da. Alles mag vergehen, aber der Herr Jesus steht fest, dieses Fundament bleibt.
Der Fels aber war Christus, weißen die Felsen immer wieder auf den Herrn.
Ja, wo steht das? Der Fels aber war Christus. 1. Korinther 10, Vers 4, jawohl. Gut. Also, wir sehen, da steckt viel drin. In diesem Gipfel des Berges, der hier bei den Grenzangaben Judas nur schon so mal erwähnt wird. Übrigens ist diese Grenzlinie, die da beschrieben wird in Josua 15, Vers 8, das ist genau die Grenzlinie gegenüber dem Stamm Benjamin. In Josua 18, Vers 16 haben wir nämlich die andere Seite beschrieben. Dort geht es schon um den Stamm Benjamin. Liest uns jemand 18, Vers 16.
Und die Grenze lief hinab zum Fuß des Berges, der vor dem Tal Ben Hinnom in der Talebene der Raphaiter nach Norden zu gehen. Und sie lief den Tal Hinnom hinab zum Südabhang der Jebusiter und sie fiel ab nach En-Rogel hin.
Jawohl, En-Rogel ist dann unten im Kidron-Tal. Merkt man, dass man da die gleichen Ausdrücke hat, nur wird die Grenze jetzt aber nach, wie sie hinabläuft, beschrieben. Während in Kapitel 15 haben wir die gleiche Grenze, wie sie hinaufläuft. Ja? In Kapitel 15 ist es die Grenze Judas. In Kapitel 18 ist die Grenze von Benjamin. Und es kam übrigens so, dass der Altar stand dann im Gebiet von Juda. Also die Tenne Ornans, die David gekauft hat und den Altar dorthin gesetzt hat, die war auf jüdischem Boden, während dann die Bergspitze selbst und damit das Tempelhaus war dann im Gebiet von Benjamin. Und dazu einen Vers, einen prophetischen Vers in 5. Mose 32. ja, was sage ich, 33. Der Moses Segen über die Stämme Israels haben wir da. Liest uns jemand Vers 12. 33 Vers 12. Der Segen für Benjamin.
Für Benjamin sprach er, der Liebling des Herrn. In Sicherheit wohnt er bei ihm. Er beschirmt ihn den ganzen Tag und zwischen seinen Berghängen wohnt er.
Wer wohnt zwischen seinen Berghängen?
Benjamin.
Nein?
Nein, der Gott wohnt dort.
Jawohl, der Herr wird in Sicherheit bei ihm, bei Benjamin wohnen. Und er beschirmt Benjamin den ganzen Tag und zwischen den Berghängen oder Schultern, das ist das gleiche Wort, Ketef, meint die Schulter oder den Berghang. Zwischen den Schultern, das heißt also zwischen dem Südabhang und dem Nordabhang des Berges Zion, da wohnt Gott. Ja.
In der Spitze.
Ja. Zwischendrin, also auf dem höchsten Punkt. Das sind die Bergabhänge von Benjamin. Und da hat also Mose schon vorausgesagt, dass Gott einmal im Tempel wohnen wird zwischen den Schultern oder Bergabhängen Benjamins. Ja?
Das ist in der Neuen Elberfelder, in der A-Merkig, ist das eben ein bisschen komisch. Da heißt es dann, oder Schultern, das heißt in Gottes Schutz.
Ja, eben, dann hat der Übersetzer dort die Schultern aufgefasst als die Schultern Gottes. Aber wenn man den Satz aufmerksam liest, merkt man, dass der wohnt, ist nicht Benjamin, sondern Gott wohnt bei Benjamin. Und Gott beschützt, beschirmt Benjamin den ganzen Tag. Gut, was vielleicht Schwierigkeiten macht, ist, weil es heißt, in Sicherheit wird er bei ihm wohnen. Gott sucht ja nicht Sicherheit bei Benjamin. Aber in Sicherheit wird er bei ihm wohnen, bedeutet, dass der Zustand, dass Israel in einem Zustand des Friedens ist und Gott wohnt im Tempel. Und so war die Zeit Salomos, im ersten Tempel, war die Zeit des Friedens. Da hat Gott Einzug gehalten, die Schechina, die Wolkensäule, ist in den Tempel gegangen. Und ganz am Ende im Tausendjährigen Reich kommt die Schechina zurück, Israel ist in Sicherheit. Also in einem Zustand der Sicherheit wohnt Gott bei Benjamin. Beschirmt ihn den ganzen Tag, wohnt zwischen seinen Bergabhängen. Dazu noch etwas aus Psalm 46.
Ein Strom, seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens.
Jawohl. Also, da haben wir dann einen Strom, der aus dem Tempel hervorkommen wird. Das ist der gleiche Strom wie in Hesekiel 47. Ja. Wir schließen mit dem Thema ab. Also das Wasser wird einmal kommen aus dem Heiligtum, aus diesem Felsen, aus dieser Bergspitze aus Josua 15. Wasser aus dem Felsen. Und dann Psalm 48, Verse 1 und 2.
Groß ist der Herr und sehr zu loben, in der Stadt unseres Gottes, sein heiliger Berg, ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde. der Berg Zion im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs.
Jawohl. Also, dieser, oder man kann auch übersetzen, der Berg, der nach Norden hinaufreicht, weil die Südseite, das war ja die Seite, wo das alte Jerusalem gebaut war. Und dann ging das nach Norden hinauf, die Geschichte. Salomo hat ausgebaut bis auf den Nordpunkt hinauf. Und drum ragt gewissermaßen der Hauptpunkt, ist das Hinaufgehen Zions bis zur Nordseite. Dort ist dann eben der Ort, wo Gott wohnen sollte. Ja?
Wenn im Neuen Testament zum Beispiel bei den Seligpreisungen Matthäus 5 von dem Berg die Rede ist, ist dann immer auch dieser Berg gemeint?
Nein. Weil einfach steht der Berg.
Ja.
Das kann ja nicht sein, denn der Berg Matthäus 5 ist ein Berg in Galiläa.
Ja, deshalb frage ich.
Ja. Also das ist dann nicht einfach automatisch der Tempelberg. Da muss man also von den weiteren Angaben, müsste das gestützt sein. Aber dort sind wir in Galiläa.
Ja. Der Berg Zion ist doch der Berg der Gnade.
Und wieso?
In diesem Zusammenhang. Zion ist doch Gnade. Wenn dann der Herr wohnt...
Also Zion heißt nicht Gnade, der Name. Meinst du vom Namen her?
Nein, aber Zion zeigt doch eigentlich, dass er doch dieser Berg der Gnade ist.
Ja, genau. Und zwar,
mit dem Volk ab.
Wie ist es gekommen zum Altar, den David gebaut hat? Es kam so, der Engel des Herrn sollte Jerusalem schlagen mit Pest. Und dann hat die Plage aber aufgehört und der Engel des Herrn stand mit dem Schwert gerade oben auf dem Berg Zion. Und David hat gefleht, Gott hat geantwortet mit Gnade, hat die Stadt verschont vor weiterem Gericht und darum hat dann David dort auf der Tenne Ornans ein Altar gebaut, den Ort des stellvertretenden Opfers. So hat Jerusalem Gnade bekommen, unverdienterweise, aber auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Darum ist das der Berg der Gnade, im Gegensatz zum Berg Sinai, der Berg des Gesetzes. Und so haben wir eigentlich im Alten Testament die große Geschichte über Jahrhunderte hinweg nach dem Auszug aus Ägypten von Sinai lange, lange, lange bis Israel endlich unter Salomo, dem Friedenskönig, zur Ruhe gebracht wird in Zion. Also diese 500 Jahre von Mose bis David, die zeigen eigentlich die Geschichte des Volkes Israel vom Gesetz hin zur Gnade. Und da spielt eben dieser Fels, der blutbesprengt wurde, eine ganz zentrale Rolle. Gut, wir sind eigentlich am Ende der Zeit. Wir machen nächstes Mal weiter mit Kaleb und Othniel. Das wäre also Kapitel 15, Vers 13 und folgende. Da wollen wir einige Zeit noch verwenden. Und dann werden wir nächstes Mal sicher auch kommen zu Kapitel 17 mit den Töchtern Zelophchats, diese fünf außergewöhnlichen Frauen. Das wäre also 10. April nächstes Mal, ja? Zweiter Sonntag im April.
Ich habe noch eine Frage. Den Felsen, den man sieht in der Umar-Moschee,
Ja. Das
ist doch genau der Ort, wo Abraham Isaac opfern sollte und nicht musste.
Nein, das wird traditionell, wie das immer so gesagt, das sei der Opferungsort. Aber das kann nicht sein, weil in 1. Mose 22 sagt ja Gott zu Abraham, gehe in das Land Moria oder in das Land des Moria und opfere daselbst deinen Sohn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Der Moria war der bekannteste, denn dort war er damals schon am Südabhang, nicht auf der Spitze, am Südabhang, war die Stadt Jerusalem, wo Melchisedek König war. Also Moria war der bekannte Ort. Darum geh in das Land des Moria. Aber Gott sagt dann, nicht opfer ihn dort, sondern auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und der Berg, von dem sagte dann, den nannte ja Abraham, Yahweh Jireh, der Herr wird sich ausersehen. Daher heutigen Tages gesagt wird, schreibt Mose, auf dem Berge des Herrn wird ausersehen werden. Auf diesem Berg wird einmal das Opfer, das wahre Opfer gestellt werden. Und Golgatha lag auf dem Nachbarhügel von Moria. Das heißt also, wenn man das vor sich hat, hier ist der Tempelberg. Dann der südwestliche Hügel, das ist der heutige Berg Zion. Also der Ort der Urchristen, der Abendmahlsaal. Und der nordwestliche Hügel hier, das ist Golgatha. Und Golgatha liegt sogar ein bisschen höher als der Fels, der Moria-Fels. Ein bisschen höher. Und östlich von dem Tempelberg, das ist nur der Ölberg. Der Berg, von dem der Herr, auf dem der Herr das, den Auftrag zur Weltmission gegeben hat, Apostelgeschichte 1,8, wo er aufgefahren ist und als Richter der Welt zurückkehren wird. So sind wir wie all diese Berge rundherum um Zion, die haben alle heilsgeschichtliche große Bedeutung. Und so können wir denken an die Stufenlieder. Der Herr ist um sein Volk, so sind Berge um Jerusalem. Das ist Psalm 125, ein Stufenlied. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her, so ist der Herr rings um sein Volk. All diese Berge um Zion herum werden hier verglichen mit Gott, der sein Volk rettet und schützt. Und so haben all diese Berge heilsgeschichtliche Bedeutung. Und einmal im Hesekiel-Tempel, da wird ja der äußere Vorhof eine Größe haben von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Da wird also das ganze Gebiet rund um den Berg Zion wird verändert werden, weil alles aufgefaltet wird durch Erdbeben und Verschiebungen, Erdverschiebungen, wird alles rundherum in den Tempelbezirk integriert werden, sodass Golgatha, der Ort des Abendmahls, der Ölberg, alles wird in den Tempelbezirk von Zion mit einbezogen werden. Interessant ist übrigens der Ort der Opferung, Golgatha, ist auch ein Felsen, hat, wie ich das mal ausgemessen habe, liegt ziemlich genau 1000 Ellen von dem Moria-Felsen entfernt. Also Moria und Zion, das ist das Gleiche, ja? Nur, dass es keine Verwirrung gibt. Gut, wir wollen beten zusammen.